Güte ist, dass ich das Gute will im Leben anderer Menschen, wenn der andere Mensch noch nicht Jesus kennt und ich will, dass er Kind Gottes wird, dann ist das Güte. Der gütige Mensch will immer das Beste für die anderen Menschen, auch für die anderen Gläubigen.
Treue bedeutet, dass ich in allen Dingen absolut verlässlich bin. Jesus wird uns einmal in der Ewigkeit für unsere Treue belohnen, so wie wir das aus den biblischen Geschichten von den Talern oder den Talenten kennen.
Sanftmut ist die Möglichkeit, dass ich den anderen annehmen kann und ihm zuvorkommen begegne. Ein sanftmütiger Mensch nimmt sich nicht wichtig. Ein sanftmütiger Mensch wird nie negativ über andere reden, weil er um seine eigenen negativen Seiten weiß.
Geduld. Geduld ist die Möglichkeit, Gottes Leben in meinem Leben anzunehmen. Am meisten Geduld braucht man in der Regel für die Menschen, mit denen man am meisten zusammen ist. Wir brauchen Geduld, damit der andere nach Gottes Plan von ihm berührt und getragen werden kann.
Freude. Aus der Liebesbeziehung zu Gott wächst in mir eine Freude in meinem Leben. Ich freue mich, dass Jesus in mir lebt, bei mir ist, mich zu 100% liebt und mich total versteht. Freude ist auch da, wenn mir Tränen über die Wangen laufen und ich innerlich zutiefst trauere und leide.
Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit ist die Fähigkeit, zu jeder Sucht, die sich in mein Leben einnisten will, ein Nein zu haben. Sucht bedeutet immer Herrschaft. Ich lasse keinen zweiten Herren in meinem Leben zu.
Liebe. Die Agape-Liebe ist die sich verschenkende Liebe. Diese Liebe ist zunächst einmal Gott zugewandt und nicht den Menschen. Ich bin dermaßen überwältigt von der Liebe, mit der Gott mich liebt, dass ich ihn zurückliebe mit der von ihm geschenkten Liebe. Diese Liebe ist total selbstlos, opferbereit und sich verschenken, so dass ich das Wohl des anderen suche.
Friede. Als Jesus mich angenommen hat, stellt er auf allen Ebenen einen unfassbaren Frieden zwischen Gott und mir her. Das ist ein Frieden, den die Welt nicht kennt.
Freundlichkeit. Wir danken Gott jeden Tag für Gottes Werk am Kreuz für uns. Und wir finden jeden Tag freundliche und dankbare Worte. Diese Freundlichkeit kann unseren Mitmenschen nicht verborgen bleiben.
Was für ein Predigtbeginn. Vielen, vielen Dank. Die Schönheit Gottes in unserer Mitte. Danke. Ja, ich heiße Andi Pohl. Guten Morgen. Ich darf heute ein paar Gedanken mit euch teilen. Und das war total wichtig für mich. Und das konnte ich selber nicht so schön vortragen. Deswegen habe ich die Jungscher gebeten. Wenn man Jungscherleiter ist, dann gibt es verschiedene Menschen, die kommen auf einen zu und die sagen, du Andi, ich habe da ein paar Themen, die würde ich dir gerne mal vorstellen, vielleicht kannst du dir einbauen. Ja, dann sage ich, du vielen Dank, dass du dir Gedanken gemacht hast, aber eigentlich habe ich kein Interesse, weil das entscheide ich selber, was ich thematisch mache. Dann gibt es Menschen, die kommen und sagen, du Andi, ich weiß ja, du hast chronisch Mitarbeitermangel und ich habe 2 neue Leute kennengelernt. Ich glaube, die passen richtig gut in dein Team. Die würde ich dir gern vorstellen. Dann sage ich, ganz, ganz toll, dass du Leute kennengelernt hast, die für mich geeignet sind, aber die Leute suche ich mir selber aus, die in mein Team kommen. Okay? Dann gibt es Leute, die sagen, du, ich würde gerne mich mal mit dir hinsetzen, mit einem Blatt Papier und einem Stift, einer Tasse Kaffee und dir erzählen, wie man den Raum auch gestalten könnte. Das machst du gut, ist ja in Ordnung, das geht so, aber ich habe noch ein paar Ideen. Dann sage ich ja, vielen Dank, dass du dir Gedanken gemacht hast, kannst ja mal am Büchertisch fragen oder an der Theke, aber ich habe da kein Interesse dran. Ja, ich entscheide das alleine. Und dann gibt es noch Menschen, die legen überall ihre Kopiervorlagen hin, ihre Tassen, ihre Gläser, ihre Süßigkeiten, ihre Bastelartikel. Und ich bin wirklich genervt davon, weil es gibt so, so viele Dinge, mit denen ich mich beschäftigen muss, anstatt meine Arbeit machen zu können. Und mit dieser Not bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt, Vater, wie soll ich mit all diesen Schwierigkeiten umgehen? Was macht Gott? Gott zeigt mir die Früchte des Geistes. Vater, warum zeigst du mir die Früchte des Geistes? Dadurch hängt die Latte so hoch, das Niveau ist so hoch, das kann ich doch gar nicht erreichen. Das weißt du ganz genau und das tut mir richtig weh. Warum tust du das? Andi, ich beantworte dir deine Frage, wenn du meine Frage vorher beantwortest. Du sprichst so negativ über meine Kinder und du sprichst so negativ über deine Geschwister. Das tut mir total weh. Warum tust du das? Vater, eigentlich kenne ich dich als einen Gott, der mir immer richtig gute Antworten gibt. Was ist denn diesmal hier los? Andi, wenn du meinst, das war keine gute Antwort, dann sage ich dir, es war eine sehr gute Antwort. Ich glaube nur, du hast nicht ganz verstanden, worum es hier geht. Aber vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, Andi. Wessen Probleme und Schwierigkeiten sind das eigentlich, von denen du hier gesprochen hast? Ist das nicht eigentlich dein überzogener Wunsch nach Ordnung und Sauberkeit? Ist das nicht von dir schon ein zwanghaftes Verhalten? Ist das nicht übertrieben? Was glaubst du eigentlich, was ich für ein Gott bin? Glaubst du, ich bin ein Gott der Ordnung oder der Unordnung oder bin ich in erster Linie ein Gott des Friedens? Und ist das von dir nicht ein überzogener Wunsch nach Kontrolle und Einflussnahme, was dazu führt, dass wir es eigentlich schon hier mit subtilen Machtstrukturen zu tun haben? Glaubst du, das ist das, wie ich mir Reich Gottes, wie ich mir mein Reich vorstelle? Glaubst du, das ist so etwas, was mir Freude macht? Und ist das insgesamt nicht bei dir, wenn du mal genau hinschaust, an ganz vielen Stellen eine egoistische Grundhaltung, stopp, 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 an dieser Stelle beenden wir das Gespräch, weil es doch zu persönlich wird. Das wird, ist etwas für die Kammer, für die persönliche Kammer und ich würde sagen, wir hören hier auf an dieser Stelle. Das Gespräch entartet etwas. Wir beschäftigen uns mit einer ganz anderen Frage. Wir stellen uns die Frage, was kann ich tun, damit die Früchte des Geistes in meinem Leben noch sichtbarer werden? Was kann ich tun, damit die Früchte des Geistes noch sichtbarer werden? Und da wir eine Gemeinde haben mit ganz vielen Leuten, die ganz schön pfiffig sind und die Bibel ziemlich gut kennen, könnten wir einfach zusammentragen und sagen, wir sammeln 3, 4, 5 Punkte und dann hätte ich die perfekte Antwort. Das tun wir natürlich nicht, denn wir schauen direkt in das Wort Gottes und Jesus sagt eine Sache dazu und mit diesem einen Satz ist alles gesagt. Er sagt, ohne mich kannst du nichts tun, ohne mich kannst du nichts machen. Das ist für mich persönlich ziemlich enttäuschend, ernüchternd. Ich bin ja lieber so ein bisschen aktiv unterwegs, aber ich kann nichts machen. Aber zum Glück sagt Jesus an einer anderen Stelle etwas, was ich doch tun kann, was wir doch tun können. Und das sind 3 Worte. Und diese 3 Worte, die haben es in sich. Mit denen beschäftigen wir uns jetzt ganz kurz. Diese 3 Worte sind aus meiner Sicht nach deiner Bekehrung, wenn du das Kreuz für dich in Anspruch genommen hast, die erlösende Kraft Jesu, ist es das Zweitwichtigste in deinem Leben. Das allerwichtigste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, wissen wir alle. Das zweitwichtigste Gebot, und das ist eigentlich genauso wichtig, lautet, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, das Allerwichtigste für dich und für mich ist, dass wir Jesus Christus als unseren Heiland und Erlöser annehmen. Gar keine Frage. Das sehen wir am allerbesten an der Geschichte auf Golgatha, wo der Mann neben Jesus am Kreuz in letzter Sekunde sein Leben rettet. Aber für uns sind diese drei Worte das Zweitwichtigste. Jetzt wird es unangenehm. Wenn du hier sitzt und du zahlst deinen Zehnten nicht, dann lacht sich der Teufel kaputt. Das glaube ich persönlich. Davon ist deine Heilsgewissheit überhaupt nicht abhängig, ob du deinen Zehnten zahlst oder nicht. Aber damit zeigst du dem Teufel, dass du an der Stelle Gott nicht vertraust. Und das ist was relativ Banales. Also wenn du sagst, ich zahle meinen Zehnten nicht, dann lacht er sich kaputt und sagt, wie dumm ist er denn? Die beste und sicherste Versorgungsquelle auf dieser Welt nimmt er nicht in Anspruch. Wie dumm. Aber bei diesen drei Worten, da lacht der Teufel überhaupt nicht. Da gibt es nichts zu lachen für ihn. Das ist viel zu ernst, viel zu wichtig für ihn. Und wenn ich diese drei Worte gleich nenne, und dann kannst du sagen, okay, das gilt für mich, kann ich unterschreiben, da finde ich mich wieder. Oder du kannst auch sagen, puh, da bin ich noch nicht angekommen, das ist leider für mein Leben noch nicht gültig. Das spielt gar keine Rolle, darüber lacht der Teufel nicht, weil es für ihn viel, viel, viel zu ernst ist. Bleibe in mir. Das sind die drei einfachen Worte, die Jesus ausspricht in Johannes 15, Vers 4 oder 5. Bleibe in mir. Und ich persönlich glaube, dass du dem Feind nicht mehr ärgern kannst und ihm keinen größeren Schaden zufügen kannst, als in Jesus zu bleiben. Und ich glaube, dass es für dich keine andere Wahl gibt, wirklich in der Fülle zu leben, als in Jesus zu bleiben. Davon bin ich überzeugt. Drei Worte, die eine enorme Aussagekraft haben, die unser Leben bestimmen. WWJD, was würde Jesus tun? Kennen fast alle dieses Armband? Und die Frage finde ich total gut, die ist spannend und trotzdem ist sie vielleicht gar nicht richtig zu beantworten. Was würde Jesus tun? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Und wir kennen alle die Situation, dass wir sagen, ich habe eine Phase in meinem Leben, ich habe eine Situation, in diesem Moment bin ich total abhängig von Gott. Ich brauche Jesus ganz nah an mir. Kennen wir fast alle. Und dann durchleben wir diese Situation und dann fragen wir hinterher, Gott, Jesus, wo bist du? Wo bist du, Jesus? Und Jesus, als ich vom Baum gefallen bin, wo warst du? Und Jesus, als ich auf der Intensivstation lag, und als ich Schmerzen hatte, als ich mich nicht bewegen konnte, wo warst du? Auf dem vielleicht schwersten Teilstück meines Lebensweges, als ich Jesus am meisten gebraucht habe, da sehe ich nur eine Spur im Sand. Und Jesus, du hast mir doch gesagt, du bist immer bei mir. Wo warst du denn?
Mein lieber Bruder, ich habe dich nie allein gelassen. Wenn du eine Spur in der Sand siehst, glaub es mir, ich habe dich getragen.
Ich
WWJD, was würde Jesus tun? Das weiß ich nicht, aber ich glaube sagen zu dürfen, wenn du in ihm bleibst, dann bleibt er in dir. Das hat er uns zugesagt. Das ist nur eine kleine Antwort auf die Frage, was würde Jesus tun, aber vielleicht ist es die wichtigste. Wir wollen uns noch ein bisschen damit beschäftigen. Das ist was richtig Großes. Damit bin ich eigentlich überfordert. Bleibe in mir, dann werde ich in dir bleiben. Wir drehen es noch ein bisschen darum. Irgendwie ist das in meinem Leben so gewesen, dass ich einen Durchbruch gesucht habe und ich glaube, ihn gefunden zu haben. Und deswegen bewegen wir uns das noch ein bisschen, bewegen wir uns im Herzen mit diesem Thema. Und was bedeutet das, in Christus bleiben zu wollen? Und da gibt es in einer Bibel drei Aussagen zu. Da steht geschrieben, keine bewusste Sünde zu dulden, die nicht bekannt wurde. Kein Interesse zu haben, das er nicht teilt. Und keinen Weg zu wählen, den er nicht mitgehen kann. Und wieder hängt die Latte so hoch. Ich darf sagen, das nervt mich ein bisschen. Das ist ein Niveau, ein Level, da komme ich gar nicht ran. Ihr erinnert euch vorhin, da hat Gott mich damit konfrontiert. Und warum hat er das getan? Es gab zwei Gründe. Zum einen hat er mir dadurch gezeigt, wie sehr ich mich von ihm entfernt habe. Ja, ich war ganz weit weg von ihm und habe das gar nicht selber erkannt. Und das zweite war, wo er nicht gut, sondern wo er sehr gut geantwortet hat, sehr plakativ, wo er mich auf meine Arroganz hingewiesen hat. Das war sehr, sehr gut von ihm. Aber was ist jetzt los? Jetzt hängt die Latte wieder so hoch. Was soll das denn? Ja, wenn man das liest, da kann man ja nur unzufrieden sein und sagen, da komme ich doch nicht hin. Ich glaube, dass Jesus uns das so deutlich zeigt, aus dem einen Grund, dass wir erkennen, dass wir ohne ihn nichts machen können. Ohne mich geht nichts. Ich bin ganz frech heute und ich sage, das entscheidet ganz viel über dein Leben. Es entscheidet ganz viel, ob du in ihm bist oder nicht. Und ich möchte euch ein paar Dinge aus der Bibel zitieren, wo wir vielleicht erkennen, was es bedeutet, wenn wir in ihm sind. Du bist Tempel Gottes. Du bist Tempel Gottes. Und warum? Weil Jesus in dir lebt. Du bist heilig. Warum? Weil Jesus in dir lebt. Du bist eine neue Kreatur. Warum? Weil Jesus in dir lebt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Was ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit? Jesus in dir. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In dir wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In dir liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Was sagt Gott dazu? Gott selbst hat dich dazu berufen, untrennbar mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu sein. Das ist deine Lebensaufgabe. Gott sagt, du musst untrennbar mit meinem Sohn verbunden sein. Das ist deine Berufung. Das ist deine Berufung. Es reicht nicht, wenn man sich an die Hand nimmt. Untrennbar zusammen zu sein bedeutet in einem sein. Jesus in mir, in dir. Und ich frage dich, weil ich mir die Frage auch gestellt habe, habe ich begriffen, dass diese Dinge, um die es hier geht, dass das mein Denken total überfordert, dass das mit Vernunft nichts zu tun hat, dass ich das nicht durch meine eigenen Fähigkeiten, durch meinen eigenen Verstand mehr erschließen kann? Ist Jesus wirklich mein Weg? Ist Jesus wirklich meine Wahrheit und ist Jesus wirklich mein Leben? Vor ein paar Wochen hat ein Prophet in einer anderen Stadt gesagt, Jesus kommt bald wieder. Und er hat gesagt, Deutschland ist nicht bereit. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit? Wie geht das, in ihm bleiben? Wie geht das? Also, ganz viel habe ich darüber nachgedacht. Wie geht das, in ihm zu bleiben? Und ich habe keine richtige Antwort gefunden und trotzdem versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen eine Antwort zu geben. Das, was mir am leichtesten fiel, was ich am Wort Gottes erkannt habe, ist, was hält mich davon ab, in ihm zu sein? Und ich habe drei Bilder mitgebracht und jedes dieser drei Bilder hat zwei Aspekte, hat zwei Aussagen und da geht es genau um dieses Thema. Was muss ich tun, um in ihm zu bleiben? Aber zuerst die etwas leichtere Frage, was hilft mir nicht, in ihm zu bleiben? Ich habe das nicht gemalt. Genau, erstmal einmal anschauen, was man sieht, sind die Früchte des Geistes, aber nicht in voller Pracht, nicht ausgereift, nicht so, wie man das von einem wunderschönen Bild erkennt oder sieht oder wie es dort ausliegt oder das, was wir von den Kindern gehört haben. Und das hier, das könntest du sein, das könnte auch ich sein. Eigentlich sollte ich das sein, aber es ist ein bisschen zu positiv dargestellt. Es geht darum, was für ein Selbstbild hast du, was für einen Selbstwert hast du. Und in dem Moment, wo du anfängst, dir ein Bild von dir zu machen, wie ich wohl so bin, wie ich wohl so dastehe, hast du eins geschafft. Du hast dich von Jesus weiter getrennt. Das ist nicht hilfreich, damit Jesus in dir bleibt. Dass du in ihm bleibst. Wenn du dir ein eigenes Bild von dir machst, wird dir es nicht dabei helfen, in ihm zu bleiben. Das ist die eine Aussage. Und die zweite Aussage ist, und das steht hier, dieses Bild, auch für unsere Vergangenheit. Ich führe ganz schön viele Gespräche mit Menschen und 90% der Themen sind aus der Vergangenheit. Es dauert nicht lange, kurzes Vorstellen und dann wird erzählt, was alles so schlimm gewesen ist und was für eine Not wir haben und was für Defizite wir haben und was für Schwächen wir haben und was wir gar nicht so gut können und welche Probleme mein Partner und meine Partnerin hat und was mit den Kindern ist und so weiter. Vergangenheit ist ein Riesenthema in unserem Leben. Und das Spannende ist, dass Jesus eigentlich gar nichts dazu sagt. Ich habe nichts gefunden, wo Jesus über die Vergangenheit spricht. Irgendwas machen wir da verkehrt. Irgendwie ist das, dass die Vergangenheit immer wie so ein Rucksack an uns haftet. Irgendwie werden wir das nicht los. Und dieser Blick auf die Vergangenheit, auf das, was wir nicht können, was wir vielleicht für Fehler gemacht haben, was für Schwächen wir haben, was vielleicht dumm gelaufen ist, das alles hilft uns nicht dabei, in Jesus zu bleiben. Zwei Aspekte. Wenn wir aus uns heraus den Wunsch haben, Gott zu gefallen, dann ist das das Niveau, das wir erreichen wollen. Und das schaffen wir nicht. Wenn wir aus uns heraus dahin schauen, dann ist das religiös und dann ist das gesetzlich und ist das Werksgerechtigkeit. Wenn wir aus uns heraus uns ein Bild machen, wie wir sein sollen, dann hilft uns das nicht, in Jesus zu bleiben. So, und jetzt kommt die Wende. Das ist aber das, wie Gott dich sieht. So sieht Gott dich. Jetzt wirst du sagen, das kann doch gar nicht sein. In mir sieht es doch so aus. Wenn Jesus in dir ist, dann sieht Gott dich immer durch Jesus. Und was meinst du, wenn Jesus in dir ist? Was überwiegt? Deine Schwäche oder Jesu Schönheit, Jesu Vollkommenheit? So sieht Gott dich. Was für eine Freude. So, das ist das dritte Bild. Und es hat auch wieder zwei Aspekte. Wenn du wissen willst, wie Gott dich sieht, dann musst du auf Jesus schauen. Dann musst du am Weinstock angeschlossen sein. Dann muss dein Fokus auf Jesus sein. Wenn du so durchs Leben gehst und darauf fokussiert bist, mit Jesus zu gehen, dann erkennst du, wie wunderbar Gott dich sieht, wie wunderbar Gott dich gemacht hat, wie dich geschaffen hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn du sagst, das schaffe ich nicht, ich bin am Kränkeln, bin froh, wenn ich hier dieses Niveau halten kann, dann sage ich dir, du hast völlig recht, dass du das nicht schaffst. Hast du völlig recht. Aber wenn du auf Jesus schaust, wenn du auf den Stamm schaust, auf die Versorgungsquelle, dann ist das die einzige Chance, dass die Früchte in dir wachsen. Und das ist keine Chance, sondern es ist eine Tatsache. Jesus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Selbstbild, das uns belügt, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Blicke, das nutzt der Feind alles sehr, sehr gerne. Ja? Du bist nichts wert, du reichst nicht aus. Wie traurig. Lüge. Es hilft dir nicht, bei Jesus zu bleiben und in Jesus zu bleiben. Die Vergangenheit, ein Riesenpaket, kommen wir irgendwie nicht von los. Kommen wir nicht von los, das werden wir nicht los. Das werden wir so lange nicht los, bis wir hier sind. Die Gesetzlichkeit, Werksgerechtigkeit, wenn wir aus uns heraus versuchen, Gott gefallen zu wollen und immer besser werden zu wollen, dann werden wir scheitern. Wir schaffen es nur, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht, wenn wir in Jesus sind. Und das Dritte ist, dass wir nur mehr Frucht bringen, wenn wir uns auf Jesus konzentrieren, auf nichts anderes. Freitagabend, 22 Uhr, ich liege im Bett, neben mir meine Frau. Ich bin müde, ich mache Licht aus, Judith liest noch und ich sage zu ihr, Judith, morgen ist der Tag. Wir stehen um 7 Uhr auf und um 22 Uhr gehen wir ins Bett. Und wir haben morgen 15 Stunden, die wir zusammen verbringen. Das wird ein genialer Tag. Und Judith sagt, warte mal erstmal ab. Ja? Und ich sage, ja, du wirst dich wundern, Lady, du wirst dich wundern. So, morgens um 7 Uhr, wir wachen gleichzeitig auf. Ich schaue meine Frau nicht an, ich beachte sie nicht, ich spreche nicht mit ihr. Wir gehen zusammen ins Bad, wir machen Frühstück, wir trinken Kaffee, ich schaue sie nicht an, ich gucke sie nicht an, ich spreche nicht mit ihr, ich beachte sie nicht. 8.30 Uhr, wir sitzen zusammen im Sofa, jeder schlägt die Bibel auf, wir haben einen total tollen Austausch, wir reden, wir sprechen, wir lachen, wir beten. 9 Uhr nach 30 Minuten, wir schließen die Bibel, ich beachte sie nicht. Wir gehen mit dem Hund spazieren, wir gehen einkaufen, wir kochen zusammen Mittagessen, wir sind im Garten und so weiter und so fort. Ich beachte sie einfach nicht. Wir essen zusammen Abendbrot, ich beachte sie nicht. Sie denkt, was ist denn hier los? Aber ich beachte sie nicht. 20 Uhr, wir haben Abendbrot gegessen, wir gehen in die Sofaecke, schlagen die Bibeln auf. Wir haben eine ganz starke, tolle Zeit zusammen. Wir lachen, wir haben Austausch, wir beten, wir liegen uns in den Armen. 20.30 Uhr, die Bibel wird geschlossen, wir gehen ins Bett. Ich beachte sie nicht. Um 22 Uhr bin ich müde, mache Licht aus, meine Frau liest noch. Ich mache das Licht nochmal an, drehe mich rüber und sage, Jude, danke für diesen tollen Tag, das war hervorragend mit dir, es war eine geniale Gemeinschaft. Sie springt auf und sagt, merk mal was. Wisst ihr, wer mir das gesagt hat, merk mal was? Jesus hat mir das gesagt. Wenn Jesus in dir wohnt und wir ihn damit abspeisen, zweimal 30 Minuten am Tag mit ihm zu verbringen, nach dem Motto, das ist ja mein Gott, da muss ich ja morgens und abends bei ihm sein, dann wird er sagen, merk mal was. Jesus in dir. Ja, meine Frau wird das hoffentlich nicht so unterschreiben, aber Jesus fühlt sich, glaube ich, manchmal so. Hans-Peter Reuer hat was total Gutes gesagt. Er hat gesagt, 95% unseres Lebens besteht aus Nebensächlichkeiten. Wenn du dich entscheidest, Gott nur in die großen Dinge mit reinzunehmen, dann verbringst du 5% ungefähr im Durchschnitt mit ihm. Und da hast du keine Beziehung, das ist ein Witz. Also ist die Frage, nimmst du ihn mit rein in die Nebensächlichkeiten? Stehst du auf, beginnst den Tag mit ihm? Oder sagst du, nachher habe ich Zeit für dich? Ich glaube, dass wir dadurch ein wenig erlernen können, uns darin schulen können, wirklich in ihm zu sein. Bleibe in mir. Und dann sagt er, wenn du in mir bleibst, dann bleibe ich in dir. Das ist gesetzt. Da gibt es gar nichts zu wackeln. Da brauche ich gar nicht nachdenken. Dann bleibe ich auf jeden Fall in dir. Unter meinem Kreuz sind zwei Buchstaben, VB. Wir wissen alle, was das heißt. Das heißt Verhandlungsbasis. Ja, das ist Verhandlungsbasis. Und wir erleben unseren Gott und überlegen, au, 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 wie nah komme ich dem hier? Wie muss ich mich anstrengen, um dem möglichst nah zu kommen? Dann habe ich eine gute Verhandlungsbasis bei Gott. Oder wie schaffe ich es, meine Vergangenheit irgendwie zu bewältigen, irgendwie loszulassen, sie zu tabuisieren, meine Schwächen zu kaschieren? Wie schaffe ich das, damit ich eine gute Verhandlungsbasis bei Gott habe? Und ich sage euch was, Gott hat eine Neuigkeit für dich. Da gibt es nichts zu verhandeln. Das ist keine Verhandlungsbasis. Das ist ein Gott, der aus Gnade, aus unverdienter Gnade uns seinen Sohn geschickt hat. Ja? Und der hat hier am Kreuz Unmögliches, Undenkbares vollbracht. Es gibt Menschen, die sagen, an die Polen, du stehst da vorne und hast immer so große Worte und du bist so ernst dabei. Ich darf euch mal was sagen. Wenn ich die Freude, die ich im Herzen habe, wenn ich die hier zeigen würde im CZB, dann hätte ich Hausverbot. Und wir haben einen Gott, der uns in totaler Gnade begegnet, totale unverdiente Gnade. Und wir sind total gerecht, sage ich, glaube ich, bei jeder Predigt, weil das so wichtig ist. Ich tue mir nichts an. Und Jesus sieht, Gott sieht Jesus in dir. Er sieht dich nicht allein und nie allein. Und er sagt immer, wenn ich den Gerfried, wenn ich den Axel, wenn ich den Simon sehe, dann sehe ich mal Jesus in ihm. Und was meint ihr, wie du dann aussiehst, was du ausschaust? Wahnsinn, so siehst du aus. Ja? Was für ein Geschenk, was für eine Gnade. Und dieses VB. Dieses VB heißt nicht Verhandlungsbasis, das heißt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, ihr lieben Leute. Ja? Und unser Problem ist, dass wir so in diesem alten Leben herumwurschteln, dass wir noch nicht verstanden haben, dass wir eine neue Kreatur sind, dass das Alte vergangen ist. Und wenn wir uns nicht dazu entscheiden und uns entschließen, das wirklich auch zu leben, dann wird der Feind sich immer wieder über uns kaputt lachen. Das Lobpreisteam kann kommen, bitte. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr gleich drüber nachdenkt, was hat das hier mit euch zu tun? Was bedeutet das für mein Leben? Ist Jesus bei dir so Honorarkraft, so zweimal täglich 30 Minuten, oder gehst du den Tag mit ihm durch? Sagst du schon morgens, Herr Jesus, danke, ich habe echt viel, viel doofe Dinge vor mir, aber du bist dabei und deswegen wird es genial und es wird ein Abenteuer. Ja? Ich freue mich so über diesen Tag, denn den Tag hat der Herr gemacht für dich auch. Ich glaube, ich lasse das so stehen. Überlegt euch, was Gott euch sagen möchte. Ich möchte, dass ihr jetzt die Zeit nutzt und irgendwie im Gebet vielleicht da steht und sagt, Jesus, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Was möchtest du mir sagen? Wo stehe ich? Bist du für mich so ein Teilzeitgott, so eine Honorarkraft? Oder verbringe ich die 15 Stunden mit dir komplett, weil du in mir bist?